Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
19 Uhr, Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit. Das Thema Banken dominiert heute unsere Sendung. Too big to fail. Die Expertenkommission verlangt von den Großbanken mehr Eigenkapital. Wir fragen, wie das in der Finanzwelt ankommt und ob damit der Staat bei künftigen Krisen wirklich aus dem Schneider ist. Dann mehr Härte gegen kriminelle Ausländer. Ja, aber wie viel? Gegner und Befürworter zur Ausschaffungsinitiative. Dann jetzt mit Nobelpreis. Das Baby aus dem Reagenzglas und schließlich im US-amerikanischen Wahlkampf sind neuerdings Komiker für den Ernst der Lage zuständig. Echo der Zeit am Mikrofon, Ursula Hürzeler. 19% Eigenkapital, dieses dicke Sicherheitspolster sollen sich die Schweizer Großbanken UBS und Credit Suisse zulegen. Es soll verhindern, dass je wieder der Staat eine Großbank retten muss. Vorgeschlagen hat das die Expertenkommission, die der Bund eingesetzt hat. Thomas Oberer.
Im Zentrum der neuen Regeln steht das sogenannte harte Eigenkapital, das den höchsten Qualitätsanforderungen genügen muss. Es soll mindestens 10% betragen. Dazu sollen die Banken mit neuen Wandelanleihen, also Obligationen, die im Krisenfall automatisch zu Aktien werden, ihre Eigenkapitalbasis um weitere 9 auf total 19% aufstocken. Die Verschärfung der Kapitalanforderungen wurde von der Expertenkommission einstimmig angenommen. Zugestimmt haben also die Bankenaufsicht FINMA, die Nationalbank und auch die betroffenen Großbanken selber. Thomas Jordan, Vizepräsident der Nationalbank, spricht von einem Erfolg.
Ich glaube, man kann sagen, dass wir jetzt ein sehr gutes Ergebnis erzielt haben, das auf einem breiten Konsens basiert und das wirklich das Too-Big-to-Fail-Problem in der Schweiz effektiv reduzieren wird.
Die Experten schlagen aber nicht nur mehr und solideres Eigenkapital vor, sie verlangen auch, dass in Zukunft eine Großbank mit Problemen auch in Konkurs gehen kann. Dass eben nicht mehr, wie bis heute, in jedem Fall der Staat als Retter einspringen muss. Wichtig ist aber, UBS und CS müssen sicherstellen, dass im Krisenfall die für die Schweiz wichtigen Geschäfte wie Zahlungsverkehr oder Kreditgeschäft herausgelöst und abgetrennt fortgeführt werden können. All diese Maßnahmen sollen dazu führen, dass sich ein Fall UBS nicht noch einmal ereignen sollte, sagt Kommissionspräsident Peter Siegenthaler.
Die Größe und die Risikoexposition einer UBS Ende 2006, und da war sich die Expertenkommission einig, ist kein erstrebenswerter Zustand.
Sowohl die Großbanken als auch die Bankiervereinigung und der Wirtschaftsdachverband Economy Suisse stehen im Grundsatz hinter den Kommissionsvorschlägen. Solange die Banken im internationalen Wettbewerb nicht benachteiligt würden.
Soweit Thomas Oberer. Wir kommen ausführlich auf dieses Thema zurück, und zwar nach den Nachrichten. Die hat heute Andrea Abbühl.
Kriminelle Straftäter sollen vermehrt aus der Schweiz ausgewiesen werden. Dieses Ziel verfolgen sowohl die SVP-Ausschaffungsinitiative als auch der Gegenvorschlag des Parlaments. Für die Abstimmung vom 28. November bevorzugt der Bundesrat den Gegenvorschlag, wie Bundesrätin Evelyn Wittmer-Schlumpf vor den Medien erklärte. Dieser sehe einen Landesverweis vor bei Delikten, für die das Gesetz eine Gefängnisstrafe von mindestens einem Jahr vorsehe. Mit dem Gegenvorschlag könne ein Konflikt mit dem Völkerrecht verhindert werden. Der Gegenvorschlag tauge nichts und löse das Problem mit den kriminellen Ausländern nicht, erklärte SVP-Präsident Toni Brunner an einer Medienkonferenz. Der französische Industriekonzern Alstom will in den kommenden Jahren rund 4'000 Stellen streichen. Viele davon in der Schweiz, bis zu 750 Arbeitsplätze könnten wegfallen, hieß es auf Anfrage. Besonders betroffen ist der Kanton Aargau. Dort ist Alstom der grösste private Arbeitgeber. Der Abbau in der Energiesparte soll bis Anfang 2012 vollzogen sein. Neben der Schweiz werden laut Alstom auch in Deutschland und den USA viele Arbeitsplätze abgebaut. 2 Monate vor dem Klimagipfel im mexikanischen Cancun dämpft UNO-Klimachefin Figueres die Erwartungen. Am Gipfel werde kein verbindliches Klimaabkommen unterzeichnet, sagte sie am letzten Vorbereitungstreffen, das heute Montag in China begonnen hat. Weil es zu viele Differenzen gebe, werde es in Cancun darum gehen, Grundlagen zu schaffen für einen künftigen Weltklimavertrag. Der Vater aller Retortenbabys hat den Medizinnobelpreis gewonnen, der 85-jährige Brite Robert Edwards. Er hatte seit den 50er Jahren an der künstlichen Befruchtung einer menschlichen Eizelle im Reagenzglas gearbeitet, zusammen mit einem Kollegen. 1978 kam dann das erste künstlich gezeugte Kind auf die Welt. Inzwischen verdanken rund 4 Millionen Menschen ihr Leben der künstlichen Befruchtung. Der Preis ist mit 1,5 Millionen Franken dotiert. Er wird am 10. Dezember in Stockholm übergeben. Die Schweizer Schriftstellerin Melinda Nodge-Abonji erhält für ihren Roman «Tauben fliegen auf» den Deutschen Buchpreis. Dies gab die Jury in Frankfurt bekannt. Im Finale um die beste literarische Neuerscheinung des Jahres setzte sich Abonji damit überraschend gegen 5 andere Romane durch. Die Auszeichnung ist mit insgesamt 37.500 Euro dotiert. In Bosnien-Herzegowina ist der Muslim Bakir Izetbegovic neu in das Staatspräsidium gewählt worden. Er ist der Sohn des ersten bosnischen Präsidenten Alija Izetbegovic. Im Staatspräsidium von Bosnien-Herzegowina sind die 3 ethnischen Gruppen mit je einer Person vertreten. Der serbische und der kroatische Vertreter wurden bei der gestrigen Präsidentenwahl bestätigt. Das teilte die Wahlkommission in Sarajevo mit, nach Auszählung von gut der Hälfte der Stimmen. Die 3 Mitglieder des Staatspräsidiums von Bosnien-Herzegowina lösen sich alle 8 Monate als amtierender Präsident ab. In den Niederlanden könnte sich der Prozess gegen den Rechtspopulisten Geert Wilders um Monate verzögern. Der Islamkritiker hat den Richtern Befangenheit und Parteilichkeit unterstellt. Morgen Dienstag will ein Sondergericht über den Befangenheitsvorwurf entscheiden. Im Verfahren wird Wilders angelastet zum Hass gegen Muslime und zum Rassenhass gegen Marokkaner und andere nicht-westliche Ausländer aufgerufen zu haben. In der Schweiz gibt es wieder mehr leere Wohnungen. Wie das Bundesamt für Statistik schreibt, standen am Stichtag im Juni landesweit 37.000 Wohnungen leer. Das sind knapp 1% aller Wohnungen und 6% mehr als ein Jahr zuvor. Am einfachsten ist es im Kanton Jura, eine Wohnung zu finden, am schwierigsten im Kanton Genf. Auch in der Agglomeration Zürich und im Tessin ist das Angebot an leeren Wohnungen knapper als im Vorjahr. Die Schweizer Bauern werden in diesem Jahr erneut weniger verdienen. Allerdings gehen die Statistiker des Bundes davon aus, dass die Einkommen nicht mehr so stark zurückgehen werden wie im Jahr 2009. Vor einem Jahr betrug der Rückgang knapp 8%, im laufenden Jahr dürften es 3,5% sein. Als Ursachen nennt das Bundesamt für Statistik unter anderem schlechtere Ernten und den sinkenden Milchpreis. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.249 Punkten, minus 0,6%. In New York steht der Dow Jones Index bei 10.732 Punkten, minus 0,9%. Der Euro wird zu 1.33.11 Franken gehandelt, der Dollar zu 97,25 Rappen. Das Wetter. In der Nacht regnet es im Süden kräftig und anhaltend, aber auch im Norden geht der Föhn zu Ende und es fällt zeitweise Regen. Morgen Vormittag ist es wechselnd bewölkt und stellenweise fällt Regen. Am Nachmittag gibt es vor allem in den Alpen und im Osten noch ein paar Regengüsse. Sonst ist es nur noch selten nass und es gibt einige sonnige Abschnitte bei 18 Grad im Norden und 20 Grad im Süden. Am Mittwoch gibt es im Mittelland zuerst Nebelfelder. Im Süden ist es am Vormittag hochnebelartig bewölkt. Sonst scheint oft die Sonne bei etwa 20 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS2, DRS4 News und der DRS Musikwelle. Und so geht es hier weiter. Selbsthilfe für die Großbanken. Die Expertengruppe Too Big to Fail verlangt strengere Regeln und mehr Eigenkapital. Gut so, finden Politiker und Wirtschaftsexperten. Wir hacken nach in unserem Schwerpunkt. Dann eine Frage des Maßes. Die Ausschaffungsinitiative und die Härte gegen kriminelle Ausländer. Vergebliche Kritik.
Chinas Wissenschaftler warnen vor den Folgen des Klimawandels, doch die Partei stellt sich taub. Gütesiegel für das Retortenbaby. Der Erfinder der künstlichen Befruchtung bekommt den Nobelpreis. Und steiniger Weg zur Einheit. Nach den Wahlen in Bosnien-Herzegowina bleiben die Politiker zerstritten. Mühsame Regierungssuche. Belgien stolpert von einer Krise zur nächsten und schließlich verrückte Welt. In den USA sorgen Komiker für die Ernsthaftigkeit in der Politik. Echo der Zeit. Eine Sendung, die wir auch als Podcast anbieten. Die Schweizer Steuerzahlerinnen und Steuerzahler sollen also nie mehr eine Grossbank retten müssen. Ein hehres Ziel. Wie das zu erreichen sein könnte, das hat heute die Expertenkommission des Bundesrates aufgezeigt. Ich habe Rainer Bohrer von der DRS Wirtschaftsredaktion gefragt, ob es wirklich reiche als Absicherung, wenn die Grossbanken UBS und CS künftig 19% Eigenkapital haben müssten.
Ja, die Expertenkommission ist sich sicher, dass mit ihrem Konzept, das sie heute vorgelegt hat, die Rettungsaktion für die UBS vor 2 Jahren so nie nötig geworden wäre. In der Tat sind es doch ziemlich harte Vorgaben. UBS und CS müssen je mehr als 60 Milliarden Franken neues Eigenkapital beschaffen. Bei allen Gewinnen, die beide Banken schon wieder vorweisen im Moment, das ist nicht einfach und es ist machbar, denke ich. Und zwar stand jetzt sogar ohne Kapitalerhöhungen. Ob die dickeren Reservepolster dann allerdings unter dem Strich genügen, um eine nächste, etwas anders gelagerte und vielleicht noch etwas größere Krise zu bewältigen, da wage ich keine Prognose.
19%, das tönt ja ziemlich eindrücklich, aber nur 10% davon müssen sogenannt hartes Kapital sein. Und die restlichen 9?
Die sollen in Form von bedingten Pflichtwandelanleihen eingesammelt werden. Im Bankenjargon heißt das KOKOS. Das sind Unternehmensanleihen, die in Aktien umgewandelt werden können, sobald das Eigenkapital der Bank während einer Krise zu stark abschmilzt. Fast die Hälfte des Eigenkapitals also soll in einer neuartigen Finanzierungsform, die bis heute erst gerade 2-mal angewendet worden ist, eben erhoben werden. Und wo es doch ziemlich unsicher ist oder wo es Unsicherheiten gibt, ob Investoren überhaupt interessiert sind an dieser Form. Das ist schon ein gewichtiger Unsicherheitsfaktor.
Aber immerhin, die Banken haben viel Zeit. Diese Vorschrift soll ja erst 2019 erfüllt sein. Ist das sinnvoll, so lange zuzuwarten?
Aus der Sicht der Banken ist es sicher sinnvoll. Das war sicher auch eine Konzession der Behörden gegenüber den Banken. Plausibel ist auch die Erklärung der Expertenkommission. Sie sagen einfach, wir gehen gleich schnell vorwärts wie die internationale Regierung. Und sinnvoll ist es auch, weil damit die Schweizer Wirtschaft entlastet wird, weil es eben keine Kreditverknappung gibt. Ich glaube allerdings, dass ein etwas ambitiöserer Fahrplan für die Schweizer Banken durchaus möglich gewesen wäre.
Gut, also wir haben quasi noch 9 Jahre Zeit. Und was, wenn jetzt die nächste Krise in einem Jahr kommt oder in 2?
Das ist eben die Krux an der ganzen Sache. Wenn in den nächsten 8 Jahren, vielleicht schon nächstes oder übernächstes Jahr, werden die Banken eben das neue Eigenkapital aufbauen müssen, eine weitere Krise dazwischen kommt, und das ist nicht ganz unwahrscheinlich, dann könnten die Staaten und damit auch die Schweiz zu weiteren Rettungsaktionen gezwungen sein.
So viel für den Moment, Rainer Bohrer. Wir sprechen später weiter. Eines ist zumindest klar, in Finanzkreisen ist der Maßnahmenkatalog recht gut angekommen. Allerdings gibt es noch verschiedene offene Punkte, vor allem wenn es um die Umsetzung der neuen Bankregeln geht. Das sagen zumindest verschiedene Finanzfachleute. Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler.
Die Vorschläge zielen in die richtige Richtung, aber ihre Umsetzung ist eine Knacknuss, so der Tenor der Finanzfachleute. Die Expertenkommission setzt bei ihren Vorschlägen sehr stark auf ein neues Instrument, die sogenannten Kokobonds. Das sind Anleihen, die im Krisenfall in Eigenkapital umgewandelt werden können. Pflichtwandelanleihen, die in dieser Form noch kaum je erprobt wurden. Niemand weiß also, ob es überhaupt einen Markt für solche Anleihen gibt, ob es genügend Käufer hätte. Für Niklaus Blattner, den ehemaligen Nationalbankdirektor, ist das ein Wagnis.
Ich kann mir vorstellen, dass es Interesse gibt für solche Pflichtwandelanleihen seitens der Anleger. Hingegen bin ich mir nicht im Klaren darüber, zu welchem Preis die Anleger bereit sind, dieses implizite Eigenkapitalrisiko zu übernehmen.
Je nachdem sei der Preis einer solchen Anleihe, sprich die Rendite, die die Banken auf solche Papiere zahlen müssten, schlicht zu hoch. Dann müssten Alternativen gesucht werden, wie die Banken mit anderen, bewährten Mitteln die strengen Eigenkapitalvorschriften der Kommission doch noch erfüllen könnten. Ein zweites Problem orten die Finanzfachleute bei der Rolle der Finanzmarktaufsicht FINMA. Urs Birchler, Bankenprofessor an der Universität Zürich.
Die mögliche Überforderung der FINMA durch ein Wachstum und eine zunehmende Verästelung ihrer Aufgaben, das ist sicher eine Gefahr.
Die FINMA müsse immer tiefer in die Banken hineinschauen. Das sei schwierig, so Urs Birchler. Damit spricht er den Vorschlag der Kommission an, wonach die FINMA künftig überprüfen muss, ob UBS und Credit Suisse im Krisenfall wirklich bestimmte Geschäfte abtrennen können. Geschäfte, die für die Schweiz zentral sind, wie der Zahlungsverkehr und die Kreditvergabe. Denn diese Bereiche würde der Bund im Krisenfall separat weiterführen wollen, ohne auch den Rest einer Grossbank am Leben erhalten zu müssen. Hier den Grossbanken genau auf die Finger zu schauen, das könnte die FINMA überfordern, befürchtet Bankenprofessor Birchler.
Die Bank, die kurz vor dem Abgrund steht, hat auch ein Interesse, ihre Zerlegbarkeit noch einmal zu sabotieren, damit sie noch einmal gerettet werden muss.
Sprich, die Aufsichtsbehörde sei hier klar am kürzeren Hebel. Ein Problem, das auch Peter V. Kunz sieht. Er ist Professor für Wirtschaftsrecht an der Universität Bern. Aber
ich denke, der Staat muss handeln können, wenn es um Landesinteressen geht. Es kann nicht sein, dass man mit dem Argument, es sei zu kompliziert für den Staat, einfach die Banken selber machen lässt.
Er wünsche sich deshalb, dass das Parlament die Bankenaufsicht stärken würde. Doch politisch sei das wohl kaum realistisch, so Kunz. Wie die Vorschläge der Expertenkommission letztlich umgesetzt werden können, ist also noch nicht so klar. Zudem muss der heute präsentierte Maßnahmenkatalog noch den Weg durchs Bundeshaus durchlaufen. Bundesrat und Parlament müssen die entsprechenden Gesetzesänderungen gutheißen. Und auch hier ist noch einiges offen, sagt der ehemalige Notenbankdirektor Niklaus Plattner.
Ein bisschen kommen mir die Experten vor wie Daniel in der Löwengrube, wenn ich so sagen darf. Es ist Ihnen Glück zu wünschen mit Ihrem Bericht, aber dass es wirklich gut herauskommt, in entscheidenden Punkten keine Verwirrung gestiftet wird seitens der Politik, ist nicht sichergestellt.
Niklaus Plattner im Beitrag von Evelyn Kubler. Rainer Bohrer, machen wir den Fächer nochmals etwas weiter auf. Schärfere Regeln für Grossbanken, die sind ja auch international im Gespräch. Allerdings sind sie weniger streng als das, was jetzt die Expertenkommission vorgeschlagen hat. Ist die Schweiz wieder mal der Musterknabe?
Durchaus, wobei ich würde Musterknabe in diesem Zusammenhang nicht als Schimpfwort oder Disqualifizierung verstehen. Die Schweiz muss Musterknabe sein, wenn man weiß, dass die beiden Grossbanken zurzeit trotz der momentanen Schrumpfkur immer noch eine Bilanzsumme haben, die etwa das 4,5-fache der jährlichen Schweizer Wirtschaftsleistung, also des BIP, umfasst. Dann sieht man, dass das Problem des Too Big to Fail hierzulande eben besonders akut ist. Kommt dazu, dass strengere Vorschriften wenigstens für die Kundschaft der Grossbanken auch ein Werbeversprechen sind. Es zeigt nämlich, dass UBS und CS solider dastehen als die ausländische Grosskonkurrenz.
Niklaus Plattner hat es vorher angesprochen, das Ganze muss ja dann auch noch durch die politische Mühle, durch den ganzen Prozess, er hat da das Stichwort der Löwengrube gebracht. Kritisch haben sich zumindest heute mal die SP und die SVP geäußert. Was bedeutet das?
Ja, es gab auch einzelne kritische Stimmen aus den Mitteparteien, CVP und FDP. Das verheißt eigentlich wenig Gutes. Die Gefahr besteht tatsächlich, dass das Paket im jetzt folgenden langen politischen Prozess aufgeschnürt und dann zerredet wird. Deshalb betonte die Expertenkommission heute, dass die vorgeschlagenen Maßnahmen ein Gesamtpaket bilden, aus dem man nicht einfach beliebige Steine entfernen und neue Elemente hinzufügen kann. Passiere dies, dann gehe eben die Balance verloren und das könne dann eben sehr schlecht ausfallen.
Naja, ob das Paket wirklich als Ganzes geschluckt wird, das werden wir sicher hören. Aber monatelang hat uns die Krise ja so oder so beschäftigt. Heißt das nun, dass wir jetzt nach dem heutigen Bericht trotz allem ein bisschen so etwas wie einen Strich drunter ziehen können?
Einen Strich, vielleicht schon einen Schlussstrich, würde ich definitiv sagen, nicht. Dazu ist das Problem schlicht zu groß. Das Ziel der Kommission war ja, das Problem zu lösen, dass die beiden Großbanken de facto nicht Konkurs gehen können und deshalb vom Staat gerettet werden müssen. Davon sind wir angesichts der Größe von UBS und CS noch ein gutes Stück entfernt. Aber der Bericht heute ist ein starkes Signal, denke ich, ein Signal dafür, dass Behörden und Staat versuchen, die Kontrolle über den Bankenbereich wieder zu übernehmen. Und werden die Empfehlungen der Expertenkommission Siegenthaler dann umgesetzt, so sind wir ein Stück weiter auf dem langen Weg, eben das Problem der impliziten Staatsgarantie für UBS und CS zu lösen. Aus dem Schneider ist der Staat damit aber noch nicht und ich denke, das wird auf absehbare Zeit auch so bleiben.
Einschätzungen von Rainer Bohrer, dem Leiter der DRS Wirtschaftsredaktion. Mord, Vergewaltigung, Raub, aber auch Einbruch oder Missbrauch von Sozialleistungen. Wer sich einer dieser Straftaten schuldig macht und als Ausländer in der Schweiz lebt, der soll unser Land zwingend verlassen müssen. Das verlangt die SVP in ihrer sogenannten Ausschaffungsinitiative. Sie kommt am 28. November an die Urne. Zusammen mit einem Gegenvorschlag aus dem Lager der Kritiker. Auch der Gegenvorschlag will die Ausschaffungspraxis verschärfen, aber etwas mehr Spielraum lassen. Heute haben beide Seiten den Abstimmungskampf eröffnet. Freddy Gasse berichtet.
In nur einem halben Jahr sammelte die SVP für ihre Ausschaffungsinitiative über 200.000 Unterschriften. Für Parteipräsident Toni Brunner fand sie deswegen einen dermaßen großen Widerhall.
Weil sie ein großes Problem betrifft, das die Bevölkerung nicht mehr bereit ist hinzunehmen. Nämlich, wer kriminell wird, wer schwere Straftaten begeht, wer Ausländer ist und somit Gast in unserem Land, der wird des Landes verwiesen.
Was die SVP ein großes Problem nennt, entpuppt sich bei näherem Hinsehen als heikler juristischer Konflikt. Ihre absolute Forderung nach Ausweisung aller delinquenten Ausländer untermauert die SVP nämlich mit einem Katalog von Delikten, die weit auseinanderliegen. Sie reichen vom Totschlag bis zum einfachen Einbruch, was strafrechtlich umstritten ist. Zudem verletzt die Initiative gültige internationale Abkommen wie das Freizügigkeitsabkommen mit der EU, das eine höhere Hürde für Ausweisungen setzt. Und sie berücksichtigt jene Völkerrechtsklausel nicht, nach welcher niemand in sein Heimatland zurückgeschafft werden darf, wenn ihm dort Folter droht. Für SVP-Ständerat Maximilian Reimann kein Grund, an der Zulässigkeit der Initiative zu zweifeln.
Das ist nicht zwingendes Völkerrecht und im Zweifelsfall gegenüber nicht zwingendem Völkerrecht geht der Verfassungsartikel unserer Initiative vor.
Man fühlt sich an die Diskussionen erinnert um die letzten umstrittenen Initiativen von rechtsbürgerlicher Seite, wie schon die Verwahrungsinitiative, die Unverjährbarkeitsinitiative und die Minarettverbotsinitiative, berührt auch die Ausschaffungsinitiative höchst emotionale Grundsatzfragen im Feld von Strafrecht, Völkerrecht und Verfassungsmäßigkeit. Und ob sie bei einer Annahme direkt umgesetzt werden könnte, auch in dieser Frage sind sich Initianten und Gegner nicht einig. So gelangt am 28. November auch ein Gegenvorschlag einer Parlamentsmehrheit sowie des Bundesrates zur Abstimmung. Der Gegenvorschlag will zwar, wie die Initiative, kriminelle Ausländer konsequenter als bisher ausweisen, aber auf einer anderen Grundlage, wie Justizministerin Evelyn Wittmer-Schlumpf erklärt.
Die Initiative hat einen Katalog, der etwas zufällig ist. Also ein Einbruchdiebstahl wird gleich behandelt wie ein Mord oder ein Totschlag oder eine schwere sexuelle Körperverletzung. Und das scheint uns auch unter strafrechtlichen Aspekten sehr zweifelhaft zu sein. Und darum haben wir versucht, im Gegenentwurf nicht nur versucht, es ist uns, denke ich, auch gelungen, eine klare Liste zu machen. Es geht um schwere Delikte, schwere Strafdelikte. Dann soll die Folge eine Ausschaffung sein.
Aber es würde auch dann noch geprüft, ob die Ausweisung verhältnismäßig wäre. Zudem setzt der Gegenvorschlag nicht nur auf Repression. Er will auch die Integration von Ausländern auf Bundesebene stärker fördern und hofft so, etwas zur Vorbeugung gegen Ausländerkriminalität zu tun. Dieser Gegenvorschlag fand in der parlamentarischen Auseinandersetzung nicht nur bei Bürgerlichen, sondern auch bis ins linke Lager Anhänger. Allerdings zeigt sich die SP in der Frage gespalten. Und die Grüne Partei lehnt sowohl die Initiative ab, wie auch den Gegenvorschlag. Und zwar, wie der grüne Parteipräsident Uli Leuenberger sagt, weil weder Initiative noch Gegenvorschlag das Umfeld von Straftätern berücksichtigten.
Es wird möglich sein, mit der Initiative und dem Gegenvorschlag, dass jemand, der in der Schweiz lebt und arbeitet, dessen Großvater schon in die Schweiz kam, um zu arbeiten, wegen einem Delikt ausgeschafft wird. Und wir sind gegen diese doppelte Bestrafung.
Mit doppelter Bestrafung meint Leuenberger Haftstrafe plus automatische Ausweisung. Und das lehnen die Grünen ab. Ob grundsätzliches Nein oder Initiative oder Gegenvorschlag, die Stimmberechtigten müssen letztlich über drei Fragen befinden. Erstens, ob sie die Initiative annehmen oder zweitens den Gegenvorschlag und drittens, falls Initiative wie auch Gegenvorschlag angenommen würden, welche der beiden Vorlagen schließlich in Kraft treten soll.
Ein Bericht von Freddy Gasser. Als der Klimagipfel von Kopenhagen im letzten Jahr scheiterte, da war China daran maßgeblich beteiligt. Jenes Land also, das mittlerweile weltweit am meisten Treibhausgase produziert. Diese Woche nun ist China Gastgeber für das letzte Vorbereitungstreffen zum nächsten Klimagipfel von Cancun und es sieht ganz danach aus, als ob es auch dann kein verbindliches Abkommen gäbe. Dabei hat gerade China diesen Sommer erlebt, wie zerstörerisch die Natur walten kann. Hochwasser und Schlammlawinen haben gegen 5000 Todesopfer gefordert und riesigen Sachschaden angerichtet. Ostasien-Korrespondent Urs Morf hat bei Experten nachgefragt, ob diese schlimmsten Unwetter der letzten 12 Jahre die chinesische Klimapolitik irgendwie beeinflusst hätten.
Für den Meteorologen Ren Fumin ist der Fall klar. Er ist einer der Leiter von Chinas meteorologischem Amt, in der Stelle also, die die Wetterprognosen für alle Regionen des Riesenlandes liefert. An sich habe der El Niño-La Niña-Effekt die diesjährigen Unwetterkatastrophen bewirkt. Ein bekanntes Wetterphänomen, das China alle paar Jahre im Sommer abnormal starke Niederschläge bringe. In der Vergangenheit hätten diese Unwetter vor allem Ostchinas Küstengebiete und das Yangtze-Tal heimgesucht. Dieses Jahr aber auch bisher trockene westliche Binnenprovinzen. Dafür kann sich Meteorologe Ren keinen anderen Grund vorstellen als den weltweiten Klimawandel. Ähnlich sieht das Li Yen, die bei Greenpeace China für Kampagnen zum Klimawandel zuständig ist. Li sagt, vor allem in den rückständigen Gebieten in Westchina hätten gleich zwei vom Mensch gemachte Faktoren katastrophal gewirkt. Zum einen hätten dort die Lokalregierungen beim Vorantreiben der Wirtschaftsentwicklung keine Rücksicht auf die Umweltbedingungen genommen. So beim Bau unstabiler Staudämme und beim Kahlschlag ganzer Berghänge. Dort sei dann das Erdreich abgerutscht und habe sich in Schlammlawinen verwandelt. Eigentlicher Auslöser der Katastrophen aber, so die Greenpeace-Vertreterin Lee, sei der zweite Faktor gewesen, eben der weltweite Klimawandel. Weil er immer häufigere und heftigere Unwetter bringe, wirke sich der Klimawandel in diesen Gebieten aus wie der berühmte Strohhalm, der dem bereits überladenen Kamel den Rücken bricht. Li von Greenpeace hofft aber darauf, dass die Katastrophenserie ein Umdenken bei Chinas Führungsspitze bewirkt habe und dass diese nun stärkere Gegenmaßnahmen gegen den Klimawandel ergreifen werde als bisher geplant. Danach sieht es im Moment allerdings nicht aus. Zumindest nicht, wenn man der Professorin für Umweltwissenschaften Chen Ying zuhört, die als Beraterin Chinas Delegation bei den Klimaverhandlungen begleitet. Sie beharrt darauf, dass China sich sogar schon vor der Kopenhagener Konferenz zu mehreren Zielen verpflichtet habe. Das wichtigste davon, Chinas sogenannte Energieintensität, also wie viel Energie für die Produktion einer Einheit der Volkswirtschaft verbraucht wird, soll insgesamt um mindestens 40% gesenkt werden, bis ins Jahr 2020.
Sie sagen sehr richtig.
Die Professorin gibt aber auch offen zu, dass Chinas Schadstoffausstoß in absoluten Zahlen weiter ansteigen wird. Denn solange Chinas Wirtschaft immer mehr Güter produziert, solange nimmt auch der Schadstoffausstoß zu, obwohl der relative Energieverbrauch sinkt. Ihren Höhepunkt werde diese Entwicklung vermutlich erst 2030 erreichen. Und sie fügt an, die internationale Gemeinschaft werde anerkennen müssen, dass es für China angesichts seines gegenwärtig noch tiefen Entwicklungsstandes einfach unrealistisch wäre, absolute Reduktionsverpflichtungen einzugehen wie die Industriestaaten. An diesen liege es auch, ein Rezept zu finden, wie die seit dem Scheitern von Kopenhagen festgefahrenen Verhandlungen wieder auf Touren gebracht werden können, sagt die Beraterin von Chinas Klimadelegation. Offiziell verharrt China also auf seiner harten Position. Damit sind große Fortschritte bei den Klimaverhandlungen kaum zu erwarten, zumindest nicht bei der jetzigen Vorbereitungskonferenz in der nordchinesischen Hafenstadt Tientsin.
Das war Urs Murf. Er gilt als geistiger Vater des Retortenbabys, als Heilsbringer für Millionen unfruchtbarer Paare. Nun erhält der Brite Robert Edwards im Alter von 85 Jahren die höchste wissenschaftliche Anerkennung dafür, den Nobelpreis für Medizin. Mit fast 1,5 Millionen Franken ist der Preis dotiert, mit dem Edwards Forschung zur In-vitro-Fertilisation der künstlichen Befruchtung honoriert wird. Eine Forschung allerdings, die höchst umstritten ist. Wissenschaftsredaktor Pascal Bieber.
Ohne die Forschung von Robert Edwards wären wohl bis heute rund 4 Millionen Kinder nie geboren worden, weil ihre Eltern auf natürlichem Weg keine Kinder bekommen konnten. Robert Edwards jahrelange hartnäckige Forschung, übrigens in weiten Teilen in Zusammenarbeit mit dem bereits Ende der 80er Jahre verstorbenen Kollegen Patrick Skeptoe. Robert Edwards Forschung führte 1978 zur Geburt des weltweit ersten Retortenbabys, Louise Brown. Das erste Kind, bei dem die Eizelle der Mutter im Reagenzglas mit der Samenzelle des Vaters befruchtet und erst danach in die Gebärmutter eingepflanzt wurde. Ein Meilenstein der Medizin, sagt Christian de Gaeter, Professor für Biomedizin am Universitätsspital Basel.
Eine neue Therapie einzuführen in die Medizin, das gelingt nur ganz wenigen. Und in einer Therapie, die eine ganze Generation von Kindern hervorgebracht hat, die dann wiederum ihren Beitrag in der Gesellschaft leisten werden, wer kann das schon sagen, oder?
Eine Therapie, die für Christian de Gaeter Alltag geworden ist. Doch heute macht die eigentliche In-vitro-Fertilisation nur noch einen Bruchteil der Eingriffe in der Reproduktionsmedizin aus. Inzwischen sind viel feinere Techniken entwickelt worden, allerdings auch sie auf Edwards Arbeit aufbauend. Zum Beispiel die Mikroinjektion, bei der eine einzelne Samenzelle direkt in eine einzelne Eizelle gespritzt wird. So segensreich Robert Edwards Forschung für ungewollt kinderlose Paare auch ist, unumstritten war sie nie. Einerseits kann der Eingriff der In-vitro-Fertilisation selber für die Paare psychisch und physisch belastend sein. Andererseits steigt mit der In-vitro-Fertilisation nach wie vor die Wahrscheinlichkeit für Mehrlingsschwangerschaften mit den damit verbundenen Risiken. Das größte ethische Problem aber sei ein anderes, sagt die Medizinethikerin Tanja Krones von der Universität Zürich.
Dadurch, dass man die Eizellen jetzt außerhalb der Frau hat und die befruchten kann, kann man die natürlich auch untersuchen auf bestimmte Eigenschaften, Erkrankungen und auch eine Auswahl von Embryonen treffen und mit diesen Embryonen dann auch Dinge machen, die vielleicht nicht für alle Menschen moralisch vertretbar angesehen werden.
Genau diese Grenze des moralisch Vertretbaren hat Robert Edwards unermüdlich zu verschieben versucht. Zu weit für viele Zeitgenossen, vor allem in späteren Jahren, als Robert Edwards das Klonen von Menschen propagierte. Seine liberale Haltung hat trotzdem Spuren hinterlassen, zumindest in seiner Heimat Großbritannien, sagt Biomediziner Christian de Gaeter.
Großbritannien hat die liberalste Gesetzgebung weltweit, wenn es um die Forschung in diesem Gebiet geht, und das hat er ja mit begründet.
In vielen europäischen Ländern, der Schweiz inbegriffen, gelten viel restriktivere Regeln, im Umgang mit überzähligen Embryonen aus der In-vitro-Fertilisation zum Beispiel. Die Frage drängt sich deshalb auf, ob der Nobelpreis auch ein politisches Signal sein will. Hin zu einer liberaleren Haltung, vor allem was die Forschung mit Embryonen angeht. Nein, dementiert das Komitee, es gehe nur um den wissenschaftlichen Wert Robert Edwards Arbeit. Dennoch dürfte der eine oder andere Reproduktionsmediziner hoffen, dass dieser Nobelpreis eine gewisse politische Wirkung haben wird.
Es ist 19.34 Uhr, Sie hören Echo der Zeit. Und mit diesen Themen geht es hier weiter.
dem Auseinanderdriften und Zusammenkommen in Bosnien, dem Trauerspiel in Belgien und den Komödianten im amerikanischen Wahlkampf. 15 Jahre nach Kriegsende haben am Wochenende in Bosnien-Herzegowina Wahlen stattgefunden. Ein kompliziertes Unterfangen, denn das Land besteht seit dem Friedensabkommen von Dayton aus drei Nationalitäten und zwei Teilrepubliken. Bosniaken, Serben und Kroaten müssen sich somit zu einer gemeinsamen Staatsführung stets zusammenraufen. Und das, obwohl die Spannungen zwischen den Volksgruppen noch immer spürbar sind. Ich habe deshalb Südosteuropa-Korrespondent Walter Müller gefragt, haben die gestrigen Wahlen zu einer Annäherung geführt?
Im Staatspräsidium zumindest kann man dies hoffen, denn der moderate Bosniake Bakir Izetbegovic hat den Hardliner Haris Silajcic verdrängt. Izetbegovic zeigte sich bisher offen für Gespräche mit den anderen Volksgruppen, insbesondere den Serben. Aber auch Izetbegovic ist ein Nationalist, das muss man schon sehen. Genau, es lässt sich allerdings noch nicht sagen, denn noch müssen die Regierungen in den Landesteilen und Kantonen gebildet werden und das kann Monate dauern.
Die Wahlen, die standen ja unter dem Titel Stillstand oder Fortschritt. Welches Lager wurde gestärkt?
Ja, im Landesteil der Bosniaken und Kroaten, der Föderation also, haben die Sozialdemokraten mehr Stimmen erhalten als vor 4 Jahren. Die Sozialdemokratische Partei ist die einzige große multiethnische Partei Bosniens und auch das lässt Hoffnungen zu. Im serbischen Landesteil allerdings, das ist die Republika Srpska, dort wurde immer noch vorwiegend nationalistisch gewählt. Der bisherige Ministerpräsident Milorad Dodik ließ sich zum Präsidenten wählen. Er wird für weitere 4 Jahre der absolute Herrscher der Serbenrepublik sein. Und Dodik droht ja andauernd mit Abspaltung.
Das sind ganz schwierige Verhältnisse. Wir haben jetzt von der Politik gesprochen. Wie funktioniert denn das Zusammenleben zwischen diesen Teilstaaten? Reden da die Leute miteinander? Gibt es da so etwas wie Normalität?
Ja, diese Normalität gibt es. Die Leute, die reden schon miteinander, aber deren Politiker nicht. Das ist das Problem in Bosnien. Die sitzen auf ihren Pfründen. Und das ist auch das Komische in Bosnien. Alltag und Politik sind nicht dasselbe. Und das kommt daher, dass mit dem Dayton-Friedensabkommen von 1995 ein extrem komplizierter Staat geschaffen wurde. Und zwar, um das Gleichgewicht der Ethnien der Volksgruppen zu gewährleisten. Damit ist aber ein schwerfälliger und extrem kostspieliger Staatsapparat entstanden. Und die Institutionen des Gesamtstaates von Gesamtbosnien haben kaum Kompetenzen, beispielsweise das Staatspräsidium. Und dort, wo sie dann diese Kompetenzen haben, können sich in der Regel nicht einigen.
56% der Wahlberechtigten haben gestern abgestimmt. Das waren deutlich mehr als erwartet. Heißt das, dass das Vertrauen der Leute in die Politik doch sehr groß ist?
Nein, ich glaube nicht, dass sie das Vertrauen in die Politik haben oder dass dies so groß ist, sondern sie haben immer noch Angst, von der anderen Volksgruppe überrannt zu werden. Besonders vor Wahlen wird von den Politikern diese Angst geschürt. Und dann wählen die Leute eben in der Not die Partei ihrer Ethnie, ihrer Volksgruppe. Aber 56%, das sind bedeutend mehr als vor 4 Jahren. 250.000 mehr sind an die Wahlen gegangen. Und ich denke oder ich schließe daraus, dass dies vor allem Jungwählerinnen und Jungwähler waren, die sich dafür entschieden haben, jetzt wirklich an die Urne zu gehen. Denn vor allem sie kämpfen ja um die Zukunft und zwar um ihre eigene Zukunft und nicht nur um die des Landes.
Viele Junge sehen diese Zukunft ja in der EU. Ist man wirklich diesem Ziel mit der gestrigen Wahl näher gekommen?
Ich denke schon. Und zwar nimmt man an, dass im November die Innenminister der EU den Visazwang für Bosnier, für in die Schengen-Länder zu reisen, aufheben wird. Das wird eine neue Dynamik geben. Das ist ein Schritt aus der Isolation heraus. Und zum anderen wird jetzt auch neu diskutiert, wie lange das Protektorat überhaupt noch erhalten werden soll. Bosnien wird immer noch überwacht vom hohen Repräsentanten der internationalen Gemeinschaft. Und diese Wahlen könnten jetzt der Moment sein, wo die internationale Gemeinschaft dann zum Schluss kommt, dass die Zeit für dieses Protektorat in dieser Form, wie es bisher ausgeführt wurde, abgelaufen ist.
Einschätzungen von Walter Müller. Die einen sehen's als endloses Trauerspiel, die anderen als eine endlose Farce. Seit den Neuwahlen im Juni sucht man in Belgien eine Regierung und glaubte schon an eine Lösung. Heute nun stieg Bart De Wever, der Chef der flämischen nationalistischen Partei NVA und Sieger der Wahlen im Juni, aus den Verhandlungen aus. Und damit bringt er Belgien in eine schier ausweglose Lage. Aus Brüssel, Urs Bruderer.
Cette histoire est au bout. Reconnaissons-le. Moi, je refuse de participer à ce jeu enfantin.
Diese Geschichte sei zu Ende, sagte heute Bart De Wever. Er weigere sich, dieses kindische Spiel weiterzuspielen. Bart De Wever, das ist der Chef der NVA, jener Partei also, die bei den Wahlen im Juni einen Erdrutschsieg einfuhr, fast einen Drittel der Stimmen in Flandern holte und vom Außenseiter zur größten Partei Belgiens wurde. Und das kindische Spiel, das ist der Versuch, eine Regierung zu bilden oder genauer die Regierungsbildung vorzubereiten. Denn auch 4 Monate nach den Wahlen schachert man in Belgien noch nicht um Ministerposten oder Sparprogramme, sondern um eine große Staatsreform, um eine Lösung im ewigen Streit zwischen Flamen und Wallonen. An diesem Sprachenstreit wird seit Jahrzehnten mit komplizierten Kompromissen herumgedoktert. Es geht immer um das zweisprachige Brüssel und seine Vororte. Und es geht um Sozialtransfers, um Geld also, das derzeit von Flandern in die Wallonie fließt. Verhandlungspartner der flämischen NVA sind neben 5 kleinen Parteien vor allem die frankophonen Sozialisten. Doch jetzt, nach 113 Tagen, haben sich die Verhandlungen offenbar endgültig totgelaufen. Warum, das lässt sich von außen kaum sagen. Denn verhandelt wird hinter verschlossenen Türen, was die belgischen Medien nicht von Spekulationen abhält. Der Flame Bart De Wever sei das Problem, behaupten die frankophonen Medien, stets unter Berufung auf anonyme Quellen, die nahe dran sein sollen. Er habe keine eigenen Vorschläge auf den Tisch gelegt, immer nur Nein gesagt, denn er wolle nicht verhandeln, weil er Belgien nicht wolle. Tatsächlich hat De Wever vor den Wahlen gesagt, er wolle keine Revolution, vielmehr rechne er damit, dass der belgische Staat eines Tages verdunsten werde. Für die flämischen Medien hingegen sind die frankophonen Sozialisten das Problem. Die würden zwar immer von Kompromissbereitschaft reden, sobald es um die Wurst gehe, blieben sie aber unverbindlich. Diesen Vorwurf erhob heute auch De Wever.
La NVA ne veut pas s'associer à l'ancienne maladie belge et de résigner un mal accord juste pour avoir un accord.
Und seine Partei wolle nicht die alte belgische Krankheit befördern und sich am Schluss mit einer schlechten Vereinbarung zufrieden geben. Jetzt müsse man wieder bei Null anfangen. Warum so gelingen könnte, was in 113 Tagen nicht gelang, ließ er offen. Klar ist nur, die beiden etwa gleich starken, sonst aber sehr ungleichen Wahlsieger, die flämische NVA und die frankophonen Sozialisten, werden sich nicht einig. Ohne sie ist in Belgien aber auch kein Staat zu machen. Weshalb wohl absehbar die Teilung des Landes wieder diskutiert wird. Nur, auch dazu wären Verhandlungen nötig und sogar noch viel kompliziertere. Wenn unsere Politiker nicht einmal fähig sind, eine Staatsreform auszuhandeln, fragte eine Zeitung kürzlich, wie sollten sie dann fähig sein, sich auf eine Trennung von Flamen und Frankophonen zu einigen? Die Zeitung heißt L'Avenir.
Urs Bruderer übers Polittheater in Belgien. Die US-Politik ist weitgehend humorfrei, denn witzelnde Politiker sind ein gefundenes Fressen für hämische Kampagnen. Fast an jedem Anlass filmen junge Mitarbeiter der politischen Gegner mit, um Material für einen Angriff zu finden. Umso mehr tun sich die amerikanischen Comedy-Shows am Wahlkampf gütlich. Vor allem republikanische Politiker werden auf liberalen Fernsehkanälen wie der Comedy Central genüsslich vorgeführt. Dieses Jahr allerdings tun die Komödianten etwas, was sie bisher noch nie getan haben. Sie machen nämlich selber Politik. Aus Washington, Peter Vögeli.
Tonight I bring you the actual announcement!
Das war Mitte September in der Comedy-Show von Jon Stewart. Der Komödiant und politische Kabarettist links der politischen Mitte kündigte eine Großveranstaltung in Washington an, zur Wiederherstellung des gesunden Menschenverstands.
The rally to restore sanity.
Die schweigende Mehrheit, 3/4 aller Amerikaner, seien der absurden politischen Schlachten müde, wollten vernünftige Lösungen und fühlten sich durch die lautstarken politischen Extremisten nicht repräsentiert, sagte Stewart.
They tell me that they don't feel represented by the extremities they say on things like Fox News and other things like that. They say the real voice of the people has been muted. by the extremists, that the loudest voices are the ones that seem to carry the day.
Er sagte es überall, auch in der TV-Show des ultrakonservativen, aber messerscharfen Polemikers Bill O'Reilly auf Fox News. Und es ist offensichtlich. Einer der wenigen, den O'Reilly als ebenbürtig anerkennt, ist Jon Stewart. Und das ist symptomatisch. Laut einer Online-Umfrage des Time Magazine wurde im vergangenen Jahr ausgerechnet der Komiker Stewart zum vertrauenswürdigsten Journalisten gekürt. Und die New York Times schrieb, Jon Stewart sei besser als jedes Rechercheteam der Demokraten, weil er allabendlich die hohlen Phrasen der Politik, meist der Republikaner, zerpflückt. Eine Wahl in Amerika ist immer die Stunde der Komödianten und die Comedy-Shows sind oft erstaunlich gute politische Gradmesser. Als Jon Stewart vor ziemlich genau einem Jahr einen Tag im Leben von John McCain mitten in der Wirtschaftskrise Revue passieren ließ und einen Lacher nach dem anderen produzierte, war den Zuschauern klar, dass ein Kandidat, der eine politische Satiresendung allein füllt, nicht Präsident der Vereinigten Staaten wird. Im Wahljahr 2010 gehen die Komödianten noch einen Schritt weiter und greifen aktiv in die Politik ein. Die politische Demonstration von Jon Stewart hat laut Facebook über 180.000 Interessenten, obwohl wahrscheinlich nur ein Bruchteil kommen wird. Und sein Kollege Stephen Colbert, der am gleichen Ort und zur gleichen Zeit sarkastisch eine Demo der Angstmacher angekündigt hat, trat sogar bei einem Hearing im altehrwürdigen Kongress auf. Das gab's noch nie, dass ein Komiker die Politik im Herzen der Politik auf die Schippe nimmt. Es sei nicht mehr hinnehmbar, dass so viele illegale Immigranten auf amerikanischen Farmen arbeiteten, sagte Colbert und schlug den Amerikanern als Lösung vor, kein Gemüse mehr zu essen.
Now the obvious answer is for all of us to stop eating fruits and vegetables.
Angesichts der grassierenden Fettleibigkeit scheine sein Rat bereits befolgt zu werden, fuhr Colbert fort und lamentierte, sein Urgroßvater sei nicht tausende von Kilometern aus dem fernen Irland eingewandert, damit nun Illegale das Land überrannten.
He did it because he killed a man back in Ireland.
Sein Urgroßvater sei nach Amerika gekommen, weil er zu Hause in Irland einen Mord begangen habe, scherzte Colbert, der einen Tag auf einer Farm gearbeitet hat und von den Demokraten vor den Kongress eingeladen wurde. Vor den Abgeordneten beklagte er, dass man sich bei der Feldarbeit dauernd bücken müsse. Wir können zwar einen Menschen auf den Mond schicken, aber den Erdboden nicht auf Hüfthöhe installieren, sagte er und gab das Hearing der Lächerlichkeit preis.
It turns out, and I did not know this, most soil is at ground level. If we can put a man on the moon, why can't we make the earth waist high?
Sogar der Präsident höchstpersönlich ehrte die Komödianten und griff unlängst Jon Stewarts Demonstrationsappell auf.
I was amused, Jon Stewart, having those voices.
Jon Stewart hat's gefreut.
Das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Isabel Jacobi, für die Nachrichten Christian Moser, am Mikrofon Ursula Hürzler.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.